ARD.
Hallo zusammen da draußen, herzlich willkommen zu einer weiteren regulären Folge von Fakt ab eine Woche Wissenschaft. Wer ist heute mit mir hier?
Der Ritter der Rationalzahlen, Enneas Roch.
Sehr schön. Und dir gegenüber sitzt die Prinzessin der, gibt's irgendwas mit Pr außer Primzahlen?
Planetesimale.
Ja, oder Planetologie.
Gerade noch rechtzeitig aufgefallen. Nicht, dass man es nicht auch eine Woche vorher hätte sich schon überlegen können, aber wenigstens wenige Sekunden vorher. Das finde ich löblich.
Siehst du, ich habe mich ein bisschen verbessert. Und alle können sich jetzt auch genau vorstellen, wer wir sind. Egal, wir sind auf jeden Fall ein Wissenschaftspodcast und haben uns diesmal wieder angeschaut, was es für skurrile und interessante und witzige Forschung diese Woche in all den Journals und all den wissenschaftlichen Artikeln zu finden gab. Was hast du dabei, Ineas?
Ich habe ein physikalisches Paper. Da geht es darum, wie man Würste schneidet.
Ja, auch gut. Ich habe was Schönes dabei für alle Leute, die keine Lust mehr haben auf Beziehungen zu echten Menschen.
Na, wer fühlt sich angesprochen?
Ja. Ich finde es auf jeden Fall nachvollziehbar und es gibt eine schöne Studie dazu, die uns allen recht gibt. Ich zähle mich manchmal auch dazu, jetzt aus Versehen. Egal. Dann fang doch mal an, Ineas.
Aber erstmal ganz was anderes,
ja,
was sehr mit echten Menschen zu tun hat. Es ist jetzt eher kein geeignetes Thema für Smalltalk oder fürs nächste Bewerbungsgespräch. Nämlich rund um einen Orgasmus kann es bei Frauen zu Begleiterscheinungen kommen. Zum Beispiel Lachen, Weinen, Kopfschmerzen, Fußschmerzen, Kribbeln, Nasenbluten und einiges mehr. Und die große Frage ist, was ist das und wie häufig tritt das auf? Das wurde jetzt untersucht.
Warum nur bei Frauen? Gibt es bei Männern dann keine Nebenwirkungen direkt? Oder das wäre jetzt gerade mal mein erster Gedanke.
Die Frage habe ich mir beim Lesen gar nicht gestellt. Da stand nichts dazu drin, ob es das auch bei Männern gibt. Jedenfalls hat es mich total gecatcht. Es ist ja hinreichend skurril.
Ja, das ist es.
Man erwartet beim Orgasmus ja irgendwie ein Crescendo. Und man bekommt einen Lachanfall, obwohl nichts lustig ist. Oder man bekommt Fußkribbeln. Also mit dem Plot-Twist hatte ich jetzt nicht gerechnet. Das wurde jetzt erforscht an der Northwestern University in Illinois. Die Forschenden haben da eine Online-Umfrage gemacht. Diese Phänomene heißen periorgasmische Phänomene. Habe ich auch noch nie gehört. Sehr nett für Scrabble.
Peri,
genau, für drumherum. Und es wurden insgesamt 3800 Frauen, ja, befragt, kann man jetzt schlecht sagen. Also das Setup ist ein bisschen komisch. Die bekamen bei Social Media ein kurzes Erklärvideo rund um Phänomene, rund um den Orgasmus und anschließend eine Umfrage mit 6 Fragen zu dem Thema. Also, ob das jetzt ein gutes Setup ist oder nicht, können wir gleich noch darüber sprechen. Ich glaube, da ist auf jeden Fall eine große Gefahr für Bias dabei, dass Leute da zum Beispiel nicht mitmachen. Oder die Frage ist, wer macht da mit? Du kannst es ja bei Social Media auch einfach wegklicken oder weiter swipen. Egal. Hier steht erstmal, 3800 Frauen haben diese Online-Umfrage gemacht. Was kam raus? Nur 2,3% in dieser Stichprobe erlebt sowas.
Also diese Nebenwirkung, die du eben genannt hast.
Diese periorgasmischen Phänomene, genau.
Ja.
Also es ist eine sehr kleine Minderheit, die nicht einfach nur den Orgasmus erlebt, sondern auch, ich sag mal, Orgasmus mit Benefits.
Ich dachte gerade bei Kopfschmerzen, weil eigentlich hört man doch immer, dass Sex oder auch ein Orgasmus Kopfschmerzen auch besser machen kann. Vielleicht waren die Kopfschmerzen auch vorher schon da, sind dann kurz weg und kommen dann wieder. Wahrscheinlich nicht. Nee, erzähl mal von dieser. Wie sind die Fragen denn überhaupt formuliert dann?
Weiß ich nicht.
Also, was hast du noch für Hintergründe?
Ich habe nur die Ergebnisse hier tatsächlich. Also 60% der Leute, der Frauen, die das berichten von körperlichen Symptomen. Rund 90% sagen, sie haben emotionale Symptome. Und die meisten sagen, ja, dann und wann mal. Aber 17% hat das regelmäßig.
Aber was sind die körperlichen oder die emotionalen Symptome?
Nebenwirkungen generell.
Okay, also irgendwas davon, irgendwas aus der Kiste.
Irgendwas davon, genau. Aber regelmäßig, genau. Und es wurde auch gefragt, wann tritt das auf? Und 51% haben gesagt, ausschließlich beim Geschlechtsverkehr mit einem Partner.
Ach so, also nicht beim Masturbieren zum Beispiel.
Genau, also auch, aber zum Beispiel 14% bei der Verwendung eines Vibrators, aber 51%, die Mehrheit, sagt ausschließlich und sonst gar nicht beim Geschlechtsverkehr mit einem Partner.
Vielleicht ist ja eine Stellung im Durchschnitt beliebt, wo der Partner dann aus Versehen auch irgendwie auf dem Fuß ungünstig, weißt du, manchmal
drauftritt,
ja,
oder?
irgendwie so halb drauf liegt, weißt du, aber manchmal passt es ja nicht so ganz zusammen und man muss sich irgendwie so verrenken und vielleicht liegt die Person, weiß nicht, vielleicht stützt sich der Ellbogen dann mal auf der Schläfe ab oder so, ich weiß nicht. Ich versuche es mir ja nur vorzustellen, aber gut. Wie kommt man darauf, so eine Studie abzufragen? Also ist da
wieder einmal, Freunde der Wissenschaft und Freundinnen, habt ihr hier lauter Impulse für weitere Forschung? Also das, was ich hier nur kann aus meiner bescheidenen Perspektive heraus, ist euch diese Studie präsentieren. Aber Sina adressiert hier ganz viele Möglichkeiten, was dringend mal erforscht werden muss. Denn soweit ich das hier gesehen habe, wurde nicht abgefragt, bei welcher Stellung tritt das auf. Wer weiß, ob da nicht die große Korrelation lauert.
irgendwie tut mir immer der rechte Knöchel weh, wenn ich mit meinem Partner Sex hatte. Ich weiß nicht, woran könnte es liegen? Ich weiß nicht, vielleicht verkrantet der sich ja auch irgendwie an der Ecke vom Gestell des Bettes oder so.
Also Lachanfall weiß ich nicht. Ne?
Ach so, ja.
Zum Beispiel. Oder es gibt auch neben den Symptomen oder Phänomenen, die ich gerade genannt habe, gibt es zum Beispiel auch noch Gähnen, Ohrenschmerzen und Halluzinationen.
Das finde ich, also gut. Also Gähnen ist ja irgendwie auch nachvollziehbar, weil das ist ja, es ist ja eine körperliche Betätigung, die ja auch irgendwie...
Ist auch manchmal ermüdend,
ist, ja. Ist auch ermüdend, ja. Es kann ja auch mal kurz anstrengend gewesen sein, ne? Je nachdem, welche Stellung man irgendwie halten muss. Und dann ist man danach, also dass man danach müde ist, nach einem Orgasmus, das ist ja auch für den Körper eine Anstrengung, oder?
Ja.
Also auch das Ganze, was der Körper halt machen muss, wenn so ein Orgasmus passiert, dann ist es doch klar, dass man dann auch irgendwie auch entspannt ist und dann irgendwie in so einen Müdigkeitsmoment runterkommt.
Du hast gerade gefragt, wie kommt man darauf,
würde ich das nicht nennen.
Dass man das untersucht. Darauf wollte ich noch schnell antworten.
Ja. Also wo ist das Bedürfnis, das zu untersuchen? Gäbe es nicht wichtigere
Fragen?
So
darf man das ja in der Wissenschaft gar nicht fragen. Aber die Antwort, warum erforscht man das oder wie kommt man drauf, ist, es gab wohl schon Einzelfallberichte, dass das so ist. Leute haben das als Einzelfallstudie publiziert und dann war aber bisher noch überhaupt nicht klar, wie viele Menschen betrifft das eigentlich. Also das ist jetzt neu. Man weiß gar nicht, wie häufig ist das. Und nur weil was selten ist, heißt ja nicht, dass es nicht untersucht werden sollte.
Das ist richtig.
Es ist ja nicht nur das wichtig, was viele betrifft. Das gilt sowohl für Medizin als auch zum Beispiel für Podcasts. Auch wenn es nur eine Handvoll Menschen betrifft, es kann trotzdem ein relevanter Podcast sein. So, ungewöhnliche Körperreaktionen sind ungewöhnlich, ja, aber nicht unbedingt pathologisch. Also Normalität ist nicht normativ.
Mhm.
Das, was normal ist, ist eine sehr, sehr große Kategorie. Diese sogenannten periorgasmischen Phänomene stehen übrigens nicht im Zusammenhang, steht hier mit der normalen Physiologie eines Orgasmus. Das heißt, da kann man prima drüber spekulieren, wo sie dann denn dann herkommen. Ne? Also du hast schon eine super Idee gehabt mit der Ellenbogen verkantet sich am Bettgestell oder haut mir auf die Schläfe. Es gibt für alle genannten Nebenwirkungen, haben die in dem Paper Vermutungen angestellt.
Mhm.
Aber es sind halt alles nur Spekulationen. Also zum Beispiel, dass du sagst, ja, du hast Endorphine, Dopamin, Oxytocin und dann kriegst du irgendwie emotionalen Rappel und musst halt auch mal lachen oder weinen. Weil du einfach so einen Hormoncocktail hast, ja.
Das finde ich auch total nachvollziehbar, wenn man mit einer Person, die einem so nahe steht oder die man liebt, im besten Fall dann, ich sag jetzt mal mit dem Partner, ne, wenn Sex in einer Beziehung ist, dass man da auch irgendwie dann eine Emotionalität empfindet, die vielleicht dann auch kurz mal so ein bisschen extrem ist oder überwältigend ist. Das finde ich irgendwie aber auch schon nachvollziehbar. Ja.
Dann gibt es aber auch den Fachbegriff der postkoitalen Dysphorie und nach Studien, also dass du danach traurig bist oder negative Gefühle nach dem Sex hast, nicht nur traurig, betrifft je nach Studie 7% bis 46% der Frauen.
Aber dann auch noch regelmäßig?
Ja.
Da würde ich mir echt Sorgen machen.
Ja, also das gibt es wohl auch. Das heißt, das könnte da auch mit reinspielen, dass man sagt, okay, ein Teil dieser Reaktion ist die altbekannte postkoitale Dysphorie. Fußschmerzen fand ich jetzt am allerinteressantesten.
Ja.
Immer wenn ich einen Orgasmus hatte, kribbelt mir der Fuß.
Tut weh, hast du gesagt, er tut weh in der Studie, oder?
Er tut weh, genau, Schmerzen oder auch Kribbeln.
Ah, okay.
Dass daherkommt, dass die somatosensorisch evozierten Potenziale des Fußes und der weiblichen Genitalien im Gehirn nah beieinander liegen.
Ach so, dass da so eine, dass da ein Zusammenhang besteht, ja.
Also der Bereich für Orgasmus und der Bereich für Fußschmerzen sind im Gehirn wohl nah verdrahtet. Das
Nein,
Gehirn
ich will mich
wunderbar.
Auch gar nicht beschweren.
Nee.
Ich finde es ganz wunderbar, dass sowas natürlich erforscht wird und sich solche Dinge angeguckt werden. Also.
Und vor allen Dingen, es nimmt ja auch Ängste, wenn du sagst, sowas habe ich, dann jetzt zu hören, okay, es ist zwar selten, aber es ist nicht pathologisch, das ist doch total gut. Und ich finde es total gut, dass so ein Moment, der oft als Ziel verstanden wird, das man erreichen muss, dass sich das manchmal als so ein anarchisches Spektakel von Körperfunktionen entpuppt. Und man sollte froh sein, dass es nur Niesen und Kopfschmerzen ist. Es könnte ja auch sein Durchfall.
Das wird nicht abgefragt.
Das ist nicht aufgetreten, nein.
Okay, gut.
Es wurde nicht explizit ausgeschlossen. Aber ich finde, die EU zum Beispiel kann einiges vom Orgasmus lernen. Der Körperschaft, was so Diskussionen auf europäischer Ebene seit Jahren nicht hinkriegen, widersprüchliche Zustände simultan auszuhalten. Da können wir alle mal was vom Orgasmus lernen, finde ich.
Vom weiblichen Orgasmus, so.
So, ein anderes seltenes Phänomen, für das sich vielleicht auch der ein oder andere schon mal, nicht vielleicht geschämt, aber Gedanken gemacht hat, ob es denn so normal ist, das kann man jetzt hier einmal aufklären. Und zwar habe ich eine spannende Studie zum Thema Verlieben gelesen, aber nicht verlieben in andere Menschen, sondern verlieben in fiktionale Charaktere.
Captain Picard.
Ja, nicht so ganz. Das ist ja ein Schauspieler, ne? Das ist ja schon ein Mensch.
Ach so, okay. Also der Charakter ist ja, also Captain Picard ist kein Schauspieler, das ist Patrick Stewart. Aber,
okay, ja, ich meine, gespielt von Captain Picard.
Du meinst aber sozusagen komplett auch nicht humanoide.
Ich meine Cartoon-Figur zum
Cartoon-Figur,
Beispiel.
Okay.
Oder eine Anime-Figur, denn ja. Da geht es jetzt hier zum Beispiel sehr drum. Das Department of Psychology an der Trent University hat sich angeschaut, und zwar eben genau diese Beispielgruppe, die ich eben genannt habe, die Anime-Community, in der es schon anscheinend etwas ja, verbreiteter ist, dass man ein Fan ist, mehr als nur ein Fan von bestimmten fiktionalen Charakteren.
Ich bin gespannt an deinen Lippen, wie dieser Satz weitergeht.
Naja, es geht, also das Ganze geht so ein bisschen der Geschichte voraus, dass wir, was du vielleicht auch am Anfang dachtest, ne, die Idee, dass dadurch, dass KI und so sich ja auch immer weiter in den Alltag von Menschen irgendwie reinkommt, ne? Also ich kenne Leute, die kommunizieren sehr, sehr viel mit ChatGPT und besprechen auch Dinge mit ChatGPT, wo ich dann manchmal denke, das gehört vielleicht woanders hin. Aber
zum Beispiel Fußschmerzen beim Orgasmus?
Ja, das wäre vielleicht noch eine andere Sache. Das würde ich, glaube ich, dann auch fragen. Aber naja, es geht zumindest dieser Idee voraus. Denn dass man sich in eine nicht echte Person verliebt, sondern in eine fiktive Figur aus einer Geschichte oder auch einfach in eine Statue, wie es schon Pygmalion gemacht hat in dieser Sage. Kennst du das? Der hat sich in eine Statue verliebt. Wie auch immer. Also ihm ging es auch schon so. Das gibt es halt eben natürlich auch in der Anime-Community sehr oft so. Deswegen Studienablauf. Es wurde eine Gruppe von Anime-Fans gesucht auf Online-Plattformen, auf Reddit, wo auch immer. Und um die 1000 Teilnehmenden sind bei dieser Studie dabei gewesen und sollten eben angeben, ob sie, da gibt es immer diesen Begriff von Waifu oder Husbandu. Waifu von Wife. Waifu ist dann so ein bisschen japanisch angelehnt, ne? Oder Husbandu.
Ich dachte erst Waifu im Sinne von, ich habe kein Waifu. Mein Empfang ist schlecht, aber okay.
Ja, nee.
Das Desperate House Waifu.
Okay. Das verstehe. Schon eher. So, und eben 1000 Teilnehmende wurden dafür ausgewählt oder haben sich gemeldet. Und dann gab es eben Fragebogen. Was ich ganz spannend finde, 78% dieser Teilnehmenden identifizieren sich als männlich, der Rest als weiblich. Also es ist eben der Großteil männlich aus dieser Studiengruppe. Durchschnittsalter um die 26 und mehr als die Hälfte sind amerikanisch. Was ich auch nochmal ganz spannend finde, wenn man überlegt, dass der Anime-Markt oder generell, vielleicht hast du es auch schon mal gehört, dass diese parasoziale Beziehung zu einer Anime-Figur oder so auch natürlich so in der japanischen Community nochmal eine ganz andere Nummer ist. Aber hier geht es jetzt um Amerikaner hauptsächlich. So, die haben eben Fragebogen bekommen, wo sie eben bestimmte Aussagen raten musste und dann wurden sich eben die Gründe angeguckt, wieso man in einen bestimmten Charakter verliebt ist. Das kann mit dem Aussehen des Charakters vielleicht zusammenhängt, vielleicht auch mit der Persönlichkeit, wie sie beschrieben ist, mit der Rolle, die sie in der jeweiligen Geschichte einnimmt. Oder was anscheinend auch ein Grund sein kann, wenn man selber gewisse Ähnlichkeiten zu der Figur findet. Weiß nicht, Moralvorstellungen zum Beispiel oder Ähnliches. Und dann wurde eben nochmal abgefragt, welche Art von parasozialer Beziehung die Teilnehmenden denn zu dieser Figur verspüren. Ist es einfach nur eine sexuelle Anziehung? Ist es sogar eine emotionale Connection? Oder würden die sogar wirklich behaupten, es ist so ein Gefühl von echter Liebe? Also ist man wirklich so komplett in love mit dieser einen Figur? So, und was eben in dieser psychologischen Studie am Ende bei rumkommt, die Verliebtheit, die man zu so einer Anime-Figur haben kann, ist absolut vergleichbar mit der Verliebtheit zu einer realen, echten Person. Also in dem Artikel stand Fictional Attraction mirrors Real World Attraction. Also es ist einfach vergleichbar und man ist nicht, es ist nicht pathologisch, um mal wieder auf die Nebenwirkungen beim Orgasmus zu kommen.
Und es ist auch nicht Liebeleid, es ist...
Nee, man kann das schon wirklich stark vergleichen. Also was ich noch ein bisschen schwierig fand, war, dass trotz diesem sehr geringen Frauenanteil bei den Teilnehmern, die Autoren gesagt haben, dass es Unterschiede zwischen den Geschlechtern gibt. Also da kommt es auch ein bisschen, finde ich, darauf an, was in den Fragebögen jetzt die Leute angegeben haben. Also die männlichen Teilnehmenden haben viel öfter von einer sexuellen Anziehung gesprochen als die weiblichen Teilnehmenden. Ja, also weiß jetzt nicht, egal wie anonym es ist, was auch immer sie angeben, aber weibliche Teilnehmende haben eher mehr darauf gesetzt, dass sie eine emotionale Connection zu der Anime-Figur haben, als eher eine sexuelle Anziehung.
Man müsste das irgendwie normieren, wenn das geht, auf das gleiche Verhalten bezüglich realer Personen, dass man sagt, okay, vielleicht sind ja auch, egal was das Objekt der Liebe ist, gibt es ja Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Und wenn das genau die gleichen Unterschiede sind, die sich dann auch bei der Liebe zu einem Anime-Objekt zeigen, dann wird es ja gut passen.
Ja, ich finde es halt immer schwierig, das in so Fragebögen abzufragen. Und ich kann jetzt nicht sagen, es ist ja egal manchmal so, wenn Leute über so ein intimes, privates Thema sprechen, dass sie manchmal vielleicht auch eine gewisse Wunschvorstellung haben. Ich weiß nicht, ob man bei tausenden Teilnehmenden da so eine richtige, echte Wahrheit rausbekommt, vor allem bei so einem Thema. Das ist ja was anderes als zu fragen, hast du rote Schuhe an oder blaue?
Ja, aber das Blöde ist, dass man das, ich weiß es jetzt nicht, ich bin kein Psychologe, aber oder kein Sozialwissenschaftler.
Ja, wir
wie geht es anders als mit Fragebogen?
Ja,
also Fragebogen ist ja sowieso immer schlecht, weil man nie weiß, ne? Wie ist ihr Alkoholkonsum? Auch mäßig bis gering oder so.
Oh mein Gott.
Das ist ja der Klassiker bei Fragebögenstudien, dass Leute da vielleicht auch als Selbsttäuscher noch nicht mal absichtlich da Unsinn ankreuzen.
Ja.
Oder Sachen, die nicht zutreffen, sagen wir mal, nicht Unsinn dazu. Ich wüsste nicht, wie man Liebe und andere innere Vorgänge anders rauskriegen kann, als durch die Leute müssen Selbstangaben machen. Aber vielleicht gibt es einen cleveren Fragebogen, der so clever gemacht ist, dass die Leute dann widersprüchliche Aussagen, die zutage treten. Ne?
Das traue ich jetzt mal den Psychologen an der Trent University einfach zu. Ja. Naja, aber ich finde es auf jeden Fall ganz nett. Was ich auch noch ganz spannend fand, ist, egal wie viel Screentime die Figur hat. Also man könnte jetzt sagen, der Protagonist ist jetzt hier immer besonders beliebt und so. Ist bestimmt auch häufig so, weil er irgendwie einfach öfter mal gesehen wird. Aber an sich ist die Screentime egal. Selbst Figuren, die
natürlich jetzt
irgendwie ein paar Mal... Wieso sagst du so natürlich?
Weil ich mir vorstelle, also es ist für mich nicht überraschend, wenn du einen Film guckst und plötzlich tritt eine Nebenfigur auf und ist wahnsinnig attraktiv. So, und dann fällt dir das auch ins Auge. Also ich habe nicht das Gefühl, dass zumindest körperliche Attraktion irgendwie mit der Exposure-Time zusammenhängt.
Aber wir reden hier schon von fiktiven Figuren, ne?
Ja.
Kennst du diese ganze Hear-Me-Out, diesen ganzen Hear-Me-Out-Trend, wo die Leute ihre, ihre Hear-Me-Outs, wie man das so schön sagt, in der Popkultur nennen? Also ihre Figuren, die sie hot finden?
Nein, kenne ich nicht.
Mir fällt als allererstes Beispiel immer dieser Zebrafisch aus Findet Nemo ein. Der mit der Narbe. Kennst du den? Hast du den Film gesehen? Mit diesem Fisch?
Ja.
Du findest ihn nicht attraktiv.
Ja, aber den finde ich nicht attraktiv.
Aber es gibt so viele Leute, die den zum Beispiel nennen, dass er einfach übelst hot ist. Ja, oder was ich auch noch gefunden habe, ist, ich habe Zootopia jetzt nicht gesehen, aber der Fuchs, den finden auch alle total geil.
Oh.
Nick Wilde heißt der, glaube ich.
Der hotte Fuchs. Ja. Ich kann es verstehen.
Oder
ja,
das rote Auto von Cars ist, glaube ich, auch sehr weit oben. Oder ein anderes Auto. Cars habe ich nicht so gesehen. Ne? Aber es gibt halt auch, oder Optimus Prime von Transformers übrigens auch. Stehen auch total viele drauf. Deswegen, ich finde es so.
Die sind ja alle vermenschlicht.
Ja, natürlich.
Das sind jetzt ja alles Figuren tatsächlich und nicht ein Kühlschrank, der im Hintergrund bei Cars zu sehen ist.
Ja,
ne?
Gut,
also die Zapfsäule bei Cars hat noch keiner geil gefunden, glaube ich. Obwohl sie ganz schön langen Schlauch hat. Bitte. Also es sind ja alles es sind ja alles Figuren, die irgendwie menschliche Eigenschaften haben. Ja, und da kann ich verstehen, dass man da irgendwie, also beim Fuchs bin ich sofort mitgegangen.
Der Fuchs, das spürst du auch, oder? Also ja, wenn der die Augen so halb zu hat, ist schon
süßer. Da spüre ich sofort Vibes. Ja,
ja,
auf jeden Fall.
Der ist schon charming. Ja. Das stimmt, vielleicht sollte ich den Film mal gucken. Naja, also ich finde es auf jeden Fall ganz, ganz spannend, dass es so eine Studie gibt und wie du eben auch schon gesagt hast, eine Folgestudien. Also ich würde mich sehr freuen, wenn man das Ganze jetzt mal auf nicht fiktive Figuren wie die Zapfsäule bei Cars oder wen auch immer weiter ausspinnt, ob man da nicht auch mal eine Umfrage machen kann.
Eine wichtige physikalische Frage wurde endlich geklärt. Was passiert, wenn wir eine Wurst zerschneiden?
Warte, auf dem Brett mit einem Messer.
Ja. Ich weiß nicht, wie du deine Würste schneidest.
Ich esse irgendwie nie Wurst. Ich bin ja Vegetarierin.
Ja, aber Seitanwurst, Lupinenbratwurst.
Also ja, ich würde ein Brett nehmen und ein längliches Messer. Und dann würde ich ein bisschen quer ansetzen, so nach vorne. Und dann würde ich so eine wellenförmige Bewegung mit meinem Handgelenk machen und einmal durchschneiden.
Klingt sehr erfahren. Aha. Die Forschungsfrage, die hier bearbeitet wurde, war, wie reagieren weiche Festkörper, auch ein schönes Oxymoron, auf das Eindringen eines Schneidwerkzeugs? Das haben Physikerinnen und Physiker der Universität Erlangen-Nürnberg herausgesucht. Die haben untersucht, also was macht weiches Material, wie zum Beispiel Wurst, wer würde an was anderes denken, wenn ein hartes Messer dieses Material auseinanderschneiden will, wie verformt es sich da, welche Kräfte wirken da? Es geht ja hier um Hardcore-Physik. Und sie haben drei Materialien genommen und geschnitten und genau geguckt, was passiert da. Einmal ein Gelatine-Hydrogel, dann eine Art Gummi, ein sogenanntes Elastomer und ein sehr wichtiges physikalisches Material, Nürnberger Bratwürste. Und sie haben zum einen Experimente gemacht.
Im gebratenen Zustand, im gegrillten Zustand oder noch im rohen Zustand?
Das weiß ich nicht.
Nürnberger Bratwürste?
Ja.
Okay.
Das weiß ich nicht.
Ist das dann von der Elastizität oder so irgendwas zwischen dem Elastomer und dem, was war das andere? Diesem
Hydrogelgelatine. Mhm. Nicht dazwischen, du kannst es nicht, was die Schneide... Wirkung angeht, kannst du es nicht anordnen. Sie unterscheiden sich alle drei. Mhm. Also sie haben zum einen Experimente gemacht und zum anderen auch Computersimulationen und sie wollten wissen, welche Faktoren entscheiden darüber, mit welcher Kraft man das Messer durch den Stoff bewegen muss und wie lange dauert das eigentlich, bis das Schneiden wirklich beginnt und wie lange quetschst du eigentlich nur?
Mhm, ja.
Ne? Weil wenn du losdrückst, dann verformt sich das ja erstmal und das ist dann offenbar noch nicht geschnitten. So, und das Ergebnis ist, surprise, surprise, der Nürnberger Vorhang geht auf, die drei Stoffe verhalten sich beim Zerschneiden unterschiedlich. Also Gelatine, das Messer, das drückt sich rein, das verformt die Gelatine ganz krass und dann bricht das Material schlagartig zusammen und das Messer rutscht quasi in einem hindurch. Mhm. Dann das zweite, das gummiartige Elastomer. Das Messer schneidet sanft durch das Gummi immer tiefer und tiefer, bis es durch ist. Das heißt, der Übergang von anfänglicher Eindrückung zum eigentlichen Schnitt ist nicht so ruckhaft, sondern sanft. Und nun kommt die Bratwurst. Auch hier gibt es keine Brüche im Material. Das Messer schneidet sanft durch die Wurst, wobei das Fett der Wurst als Schmiermittel zwischen Klinge und Fleisch dient.
Du musst mir jetzt nochmal helfen, wie der Schnitt genau funktioniert. Also da wird ja nicht irgendein Wissenschaftler die ganze Zeit oder eine Wissenschaftlerin das Messer in der Hand gehabt haben, sondern du musst es ja irgendwie vereinheitlichen. Es ist quasi an irgendeiner Apparatur,
die
das Messer runterdrückt. Genau, aber geht es da um eine vertikale oder eine waagerechte Bewegung des Messers? Weil wenn ich das schneide, dann ist es ja ein Mix, oder? Weil wenn, also Das klang jetzt in den Beschreibungen so, als wäre das Messer gerade runtergegangen. Aber im Endeffekt muss das Messer ja diese horizontale Bewegung machen, damit auch wirklich ein Schnitt entsteht und nicht einfach nur ein Teilen.
Ein Quetschen, ne? Ja, ich...
Ein Quetschen und
ich
Teilen.
Ich verstehe den
da
Punkt.
Da bin ich jetzt sehr, sehr kritisch. Es tut mir
ja,
sehr leid.
Da merkt man die Physikerin.
Und die Köchin.
Ja, auf jeden Fall. Das gucke ich ganz kurz nach für dich.
Also das möchte ich, das würde ich echt mal... Das ist ein Service, ey. Wenn ihr Rückfragen zu unseren Sachen
also,
habt, zu Studien.
Das könnt ihr auch alles immer selber nachgucken. Wir verlinken euch die Originalstudien ja immer in den Shownotes. Und
genau, schreibt uns auf keinen Fall.
Und jetzt kommt's. Das hier ist kein Schrottpaper. Das klingt jetzt so wie die hinterletzte Schrottforschung. Dessen bin ich mir bewusst. Das ist bei Nature erschienen, Freunde.
Das ist niemals ein Schrottpaper. Nicht aus Erlangen. Und nicht, wenn Bratwürste drin sind. Ich weiß ganz genau, welche Art von Physiker und Physikerin da drin ist.
Du hast das Messer in die Wunde gelegt, sozusagen. Mhm. Es handelt sich hier, ich habe es schnell nachgeguckt, um eine vertikale Druckbewegung. Und sie sagen, eine Slice- und Push-Technik ist ein Thema für eine zukünftige Arbeit.
Ah, okay. Tja, der Bachelor hat sich gelohnt.
Auf jeden Fall, das merkt man sofort. Du hast, ohne mit der Wimper zu zucken, hier die methodische Schwachstelle aufgelegt.
Und das als Vegetarierin, würde ich auch mal dazu sagen.
Ja. Also ich fasse noch mal kurz zusammen. Wir haben drei Materialien und drei Charaktere. Wir haben Gelatine, das ist der dramatische Typ. Erst Spannung, dann Zusammenbruch. Wir haben das Elastomer, das ist der Gleichmütige. Und wir haben Wurst, das ist der geschmeidige Typ. Klingt so ein bisschen wie Herzblatt für Materialwissenschaftler.
Ist eine sehr romantische Folge, ja.
Ja. Das sind vielleicht auch gute so Analoga für Beziehungsberatung. Sie behandeln ihren Partner wie Gelatine, dabei ist er eher eine Bratwurst.
So, Eneas, ich schicke dir jetzt ein Bild auf dein Mobiltelefon. Und du sagst mir, wohin du zuerst guckst und wohin du lieber guckst.
Alles klar. Ich habe zuerst auf die super fette Spinne geguckt und danach auf den blassen Schmetterling.
Wo guckst du denn lieber hin?
Ich gucke lieber auf die Spinne. Also lieber.
Du guckst
ja,
lieber auf die Spinne meine
Augen,
als auf diesen.
Es ist so konträr Faszination. Ja, ich gucke auf diese Spinne und denke so, bah, ist die schäbig. Mhm. Lieber natürlich auf den schönen Schmetterling, der da auf der Blume sitzt.
Nein, du kannst ja ganz ehrlich
sein. Ich merke nur, ich
sein.
Gucke auf den, ja, aber ich glaube, das ist hier eine Kontrastgeschichte, weil es ist eine dicke, fette, schwarze Spinne auf einem weißen Stück Papier. Ja. Und rechts ist es ein blasser Schmetterling vor einem blassen Himmel. Ich glaube, das ist deswegen so eine Kontrastgeschichte, dass ich einfach da hingucke, weil das Bild einfach krasser ist. Aber angenehmer ist der Schmetterling.
Okay, dann kriegst du hier noch ein zweites Bildpaar.
Ja. Uah. Links ist eine fleischfarbene Spinne in Makroaufnahme und rechts ist ein freundlich guckender grüner Grashüpfer, Jar Jar Binks, mäßiges Gesicht.
Okay.
Sitzt im Gras. Ja, ich gucke auf jeden Fall rechts hin. Rechts sind schöne, freundliche Farben. Das ist grün, das ist gelb.
Ja, aber der Grashüpfer sieht jetzt auch nicht so, also dass man da diese Punktaugen sieht. Naja, gut. Das
ja,
ist schon...
aber links sind es so fleischige, haarige Beine.
Ja, gut, okay. Und wie stehst du generell zu Spinnen? Also hast du sehr viel Angst vor Spinnen oder sind sie dir relativ egal oder findest du sie cool und magst du Spinnen?
Relativ egal. Ich mag sie nicht. Ab einer gewissen Größe und Geschwindigkeit vor allen Dingen habe ich Respekt.
Sehr schön. Ja, das klingt eigentlich relativ durchschnittlich. Die Bilder stammen aus einer sehr schönen Studie und die packen wir euch natürlich auch in die Shownotes, samt den Bildpaaren, die Eneas gerade bekommen hat. Die sind aus einem Journal extra für Krabbeltiere, nämlich aus dem Frontiers in Arachnid Science. Und dort wurde getestet, ob Menschen gerne Spinnen anschauen.
Gerne.
Oder
gerne.
Gerne. Oder ob sie es lieber vermeiden möchten, wenn sie die Wahl haben zwischen einer Heuschrecke und einer Spinne. Auch eine ganz tolle Studie zu Halloween, finde ich eigentlich. Aber bis dahin dauert es ja noch was. 120 Studienteilnehmer wurden für diese Studie gefunden. Und genau, die Aufgabe war eben, dass man solche Bildkombis bekommen hat. Ne? Immer zwei Bilder, also so ein Bildpaar. Auf der einen Seite waren es dann zum Beispiel Spinnen und auf der anderen Seite anderes Viehzeug, Insekten, manchmal sogar Skorpione. Und immer zwei Bilder nebeneinander. So, und dann wurde eben mit Eye-Tracking, also man hat sozusagen eine Kamera vorne an dem Bildschirm, wo dieses Spinnenbild und das andere Tierbild erscheint. Da hat man eine Kamera, die die Augenbewegung erkennt und eben auch genau sehen kann, welches Detail man sich gerade vorne am Bildschirm anschaut. Das ist diese Eye-Tracking-Methode. Und was sich eben angeschaut wurde, ist, wie lange wurde wohin geguckt und was genau wurde angeguckt und genau. Dann gab es noch einen Fragebogen, wie man so zu Spinnentieren generell steht. Und ja, schon hat man so eine schöne Geschichte, wenn man das nächste Mal mit Freunden abhängt. Ich musste mal für eine Studie 30 Bilder von Spinnen und so anschauen. Das sind einfach die besten Geschichten.
Was lernen wir denn jetzt aus der Studie und bin ich da noch, also bin ich da im jenseits des normalen Spektrums?
Nee, du bist ganz normal. Also die meisten Leute gucken lieber woanders hin. Keiner ist jetzt so richtig, oh toll, diese schönen langen haarigen Beine, das gucke ich mir gerne an. Generell sieht man, dass die Augen immer lieber nach einer Alternative gucken, wenn irgendwas Spinnenartiges in der Nähe ist. Und auch bei Skorpionen, Skorpione sind ähnlich vergleichbar, guckt man sich auch nicht so gerne an. Und wenn man die Wahl hat zwischen zwei Spinnen, das kriegst du nämlich jetzt auch noch, das dritte Bild. Das würde mich jetzt sehr interessieren, weil da ist bei mir was anderes rausgekommen.
Okay, da haben wir jetzt zwei Spinnen, beide in der Nahaufnahme, zwei dicke, so ich sag mal Typ Vogelspinne, so ganz dicke, haarige, beide ganz nah, links so mit Pelz dran und den Augen, sieht putzig aus, rechts.
Die linke sieht putzig aus.
Die linke sieht putzig aus und die rechte ist schon wieder so, so krebsartig rot, hat jetzt nicht einen dicken Pelz, sondern so einzelne Borsten und die, finde ich, sieht schäbig aus.
Ich habe noch nie gehört, dass jemand sagt, die sieht schäbig aus. Okay, aber welche guckst du lieber an?
Die linke. Der würde ich mein Taschengeld anvertrauen. Bei der rechten würde ich denken, die will mich übers Ohr hauen.
Okay, das trifft auch wieder in den Durchschnitt, der hier gemessen wurde. Wenn du die Wahl hast zwischen zwei Spinnen, guckst du an sich am liebsten haarlose Spinnen an, also Haare sind nicht gut, oder, und das ist jetzt hier der Fall, Spinnen, die so ein bisschen vermenschlicht sind. Die linke Spinne dort, das ist so eine Springspinne, die ist so ein bisschen klein und kompakt und die hat eben so ein...
Wo ich weiß, dass die springen kann, dann nehme ich auch lieber die andere.
Finde ich auch wichtig. Ich wusste nämlich, dass das eine Springspinne ist. Und die hat nämlich so ein dickes Augenpaar. Also die hat noch mehrere Augen, die sieht man jetzt auf dem Bild aber nicht so deutlich, aber du siehst ja diese
zwei großen Kindchenschema, ne? Genau. Große, treue Augen.
Genau. Kindchenschema, was für ein süßes Tier. Genau, das gucken sich die Leute auch lieber an, als die Spinne da rechts nehmen. Und mir geht es da tatsächlich anders. Ich finde diese Springspinne Katastrophe.
Ach ja, und warum?
Also ich weiß nicht, dieses Augenpaar, vielleicht dadurch, dass es nicht mehr so abstrakt ist. Also ich muss sagen, ich habe einige Probleme mit diesen Bildern. Jetzt kommen wir wieder zu der Kritik. Beispielsweise finde ich es total schwierig, dass wenn die Spinne frontal, erstmal sind die ja alle vergrößert, ne? Wir wissen ja, in Real Life sind die nicht vergrößert. Und ich würde mal, das muss ich vielleicht dazu sagen, von mir behaupten, dass ich nicht empfindlich bin bei Spinnen. Also ich kann Spinnen auf die Hand nehmen, also so kleine und so Weberknechte und so, das ist für mich alles kein Problem. Wenn ich mich stark konzentriere, dann kann ich auch ekligeres Zeug in die Hand nehmen, das geht schon. Aber diese Springspinnengesichter, auch noch frontal fotografiert und stark vergrößert, also nee. Da spüre ich Dinge in meinem Magen. Das geht einfach nicht. Und was ich auch bei diesen Bildern auch nochmal kritisieren muss, sorry, dass ich hier so rage, aber ich finde es nochmal einen fetten Unterschied, wenn ich ein Bild habe von einer Spinne, die mich anguckt, also die wirklich so frontal in meine Richtung guckt und eine Spinne, die irgendwie von links nach rechts läuft und irgendwie ihre Sachen mit sich rumträgt und so. Weißt du, da denke ich so, ja, die läuft an mir vorbei, kein Problem. Aber da ist ja eine Springspinne, die mich anvisiert. Die habe ich ja jeden Moment auf der Nase.
Verstehe.
So mein Feeling.
Ja.
Also das muss ich schon sagen, finde ich nicht so eindeutig vergleichbar.
Ja, das ist vielleicht nicht nett gemacht. Das müsste man alle aus der gleichen Perspektive haben. Ne?
Also ich glaube, die meisten Bilder waren ähnlich, aber es gab auch Bildpaare, zumindest die in der Studie gezeigt wurden. Ja, weiß ich nicht. Da finde ich, sind die Tiere schon ein bisschen zu unterschiedlich.
Große Augen machen auch nicht nur niedlich, sollen es zwar, so Glubschi-Effekt. Ne? Du kennst ja diese ganzen Stofftiere. Ja. Kennst du die Topmodels?
Was jetzt?
Nicht echte, sondern die Zeitschrift Topmodel. Okay. Oder
Zeitschrift Topmodel, nee.
Kannst ja mal im Internet suchen. Davon
so.
Gibt's, das ja, ist eine Zeitschrift, okay, ja. Davon gibt es aber auch alles andere als Fanbedarf. Mhm. Und diese alienesken Gestalten da, ich finde die extrem gruselig, weil die haben ja einfach Augen, die sind größer als meine Brille im Verhältnis zum Kopf.
Aber das ist ja gewünscht. Das ist ja ein Schönheitsmerkmal.
Das ist gewünscht. Das
große
soll ein Schönheitsmerkmal sein.
Du meinst
ja, aber
jetzt
so
mit
große
Alien
Augen,
dass es so nach hinten, so nach oben
auch
geht, ne?
Ja, also ich finde einfach, dass wir da unseren Kindern, das ist ja für Teenager oder für Schulkinder, diese Zeitschrift,
ja,
dass wir denen da keinen Gefallen tun, wenn wir denen so ein Menschenbild da präsentieren und die dabei noch lernen, dass das schön ist, weil das ist hochgradig pathologisch und das finde ich extrem gruselig. Riesengroße Augen, das ist ein Alien, der hat okay, ganz schlecht die menschliche Gestalt nachgemacht, der möchte Böses, der möchte die Laserpistole rausziehen und uns unterwerfen, findest du nicht auch?
Nee, wir hören, du hattest noch nie einen Anime-Crush auf jeden Fall, weil das ist ja noch eine sehr bescheidene Augengröße im Vergleich zu irgendeiner Manga-Figur. aber ja, also was soll ich dazu sagen? Was
ich hatte auch noch nie Kribbeln im Fuß. Nee.
Aber was Schönheitsideale angeht, die generell Menschen und dann natürlich auch vor allem dann Kindern irgendwie vorgesetzt werden, ich würde das jetzt gar nicht erst anfangen. Ja, ich finde die Figuren ähnlich zu der Springspinne. Geht mir ähnlich. Ich habe eine gleiche Abneigung dazu. Andere Gefühle, aber eine gleichwertige Abneigung.
Und hier schon wieder, Leute, das nächste Studienthema. Gruseligkeitsbewertungen zwischen Topmodels und Springspinnen.
Genau, mit einem Fragebogen.
Und genauso wie man sehen kann, dass die Liebe zu Anime-Figuren die echte Liebe zwischen real existierenden Menschen spiegelt, kriegt man vielleicht auch raus, die Abneigung gegenüber Topmodels wird gespiegelt von der Abneigung gegenüber Spinnen. Das fände ich ein tolles Resultat.
Es hagelt hier Forschungsthemen. Also das ist was, was an diesem Podcast wirklich sehr wertvoll ist.
Ja, ich würde ihn niemals
Sucht
einstellen.
Sucht euch das aus. Ja. Ja, und das war's ja dann auch schon.
Schade.
Schade.
So schnell geht die Zeit vorbei, wenn man sich amüsiert. Sina,
ja,
alles Gute.
Ich wünsche dir auch alles Gute für den restlichen Tag und fürs Wochenende. Und euch da draußen natürlich auch.
Wir hören uns nächste Woche.
Wir hören uns nächste Woche. Bis dann.
Die Redaktion hatten Janine Funke und Chris Eckert. Idee Christoph König.
Die schönsten Krisen mit Olaf Schubert und Stefan Ludwig.
Momentan steckt so viel in der Krise.
Ja, die Wirtschaft.
Die Bundeswehr.
Die Finanzen.
Sogar die Skorpions.
Und das alles werden wir klären, Olaf.
Ja, denn Krisen können verbinden. Meine Ehekrise war die beste Zeit unserer Beziehung, weil wir uns da nämlich mal nicht egal waren.
Wir geben Tipps für schwierige Situationen.
Genau. Was ist besser, besoffen Auto zu fahren oder ins Taxi zu kotzen?
Krise kann auch eine Chance sein.
Jeder hat eine, also nutze sie.
Wir nehmen euch an der Hand.
Nein, wir ziehen euch an den Ohren.
Ach ja?
Naja, es ist ja was zum Hören.
Stimmt, das ist ein Podcast.
Genau. Die schönsten Krisen. Jeden Montag in der ARD-Audiothek. Und überall, wo es Podcasts gibt.